Widersprüche.
Immer diese Widersprüche. Mein persönlicher Kommunismus wäre einer, wo ich sagen könnte, was für mich Kommunismus ist. Ja, das ist jetzt hochdialektisch, ne?
Immer diese Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Immer diese Widersprüche. Wieder, wieder, Widersprüche. Und manchmal auch die Selbstzweifel. Aber vor allem diese Widersprüche. Und dann noch mehr Zweifel. Sie quillen schon aus allen Ritzen. Noch mehr Zweifel. Immer diese Widersprüche.
Wieso berufst du dich weiterhin auf den Kommunismus, auch auf den Begriff Kommunismus?
Weil mir diese eine Bemerkung von Marx und Engels aus der deutschen Ideologie so wichtig ist, auch im Hinblick auf die Kritik historischer Form von, was weiß ich, Staatsgebilden oder Gesellschaften, die sich sozialistisch, kommunistisch entweder genannt haben oder als solche bezeichnet wurden. Also das ist ja der wesentliche Punkt, dass Kommunismus nach wie vor ein Schimpfwort ist und sogar auch heute mehr denn je. Also das darf man ja nicht vergessen. Diese Bemerkung von Marx und Engels, dass der Kommunismus eben kein Zustand ist, sondern die wirkliche Bewegung. Zu begreifen, dass eine politische Bewegung, die sich auseinandersetzt mit konkreten Situationen, was immer das auch sei, und sei es sogar auch im Privaten, aber eben als politische Bewegung, dass so eine Bewegung nicht einfach nur punktuell operiert und eben reformistisch operiert und mal hier und da Gesellschaft ein bisschen besser machen möchte und das Leben hier, sondern dass es sozusagen, und das ist ja ein großer Gedanke, der letztendlich aus der bürgerlichen emanzipatorischen Theorie kommt, ein Ziel gibt. Und dieses Ziel ist aber eben nicht unbedingt durch das Ziel selber motiviert, sondern durch die Kraft, die in diesem Streben nach dem Ziel aufbewahrt ist. Und das, meine ich, ist der entscheidende Gedanke bei Marx und Engels, dass eben wirkliche, also sozusagen geschichtswirkende Bewegung zu nennen und insofern eben auch eine Idee von Kommunismus zu rehabilitieren, wo es nicht darum geht, irgendein, was weiß ich, Paradies auf Erden zu versprechen, sondern um auch diesen Begriff nochmal aufzugreifen, diese Fantasie wiederzubeleben, dass Menschen sich auch in der Lage fühlen, dass da mehr drin ist als das, was sie jetzt haben und dass es sich auch lohnt, dafür sozusagen Potenziale freizusetzen. Und das, meine ich, ist schon das Entscheidende an dieser Idee des Kommunismus. Das wäre das eine. Das andere ist, wir haben es zu tun mit einer Verengung dieser Idee des Kommunismus auf sehr wenige Namen. Erstmal sollte man, ich habe jetzt selber von Marx und Engels geredet, aber sollte man ohnehin davon weg, erneut in so einen Personenkult zurückzufallen. Das im Übrigen wird leider derzeit betrieben, also auch von Menschen, die ja sehr gute Sachen jetzt erstmal formulieren, also in der französischen Theorie, Badiou oder Rancière und solche Leute oder Slavoj Žižek, die kommen dann letztendlich sogar auf Mao irgendwie zu sprechen und versuchen solche Geister da wieder wachzurufen, also davon müsste man Abstand nehmen. Und sich aber gleichzeitig auch noch erinnern, dass eben einmal mehr diese Geschichte des Kommunismus wesentlich mehr zu bieten hat als nur diesen Kanon, der dann doch irgendwie immer über Marx, Engels, Lenin, meinetwegen Trotzki, dann Stalin, Mao oder welche Person auch immer funktioniert. Also das gibt eine Geschichte sozusagen, auch das wäre ja so ein bisschen eine Bloch formuliert, erwähne ich selber solche Namen, ja, aber das wäre eine Geschichte, die weit tiefer zurückreicht als nur ins 19. Jahrhundert, nämlich eine Geschichte menschlicher Hoffnung und menschlicher Utopien, die man durchaus auf diesen Begriff Kommunismus bringen könnte. Und daran zu erinnern, also dass es nicht einfach nur so ein sozusagen parteidogmatisches Programm ist, jetzt eine kommunistische Gesellschaft einzurichten, sondern eigentlich etwas ist, was in der Idee des Menschen verankert sein könnte, das wäre für mich wesentlich für eine Rehabilitierung dieses Begriffs Kommunismus.
Begriffe sind geschichtlich geprägt und der Begriff des Kommunismus ist nun mal, ob man das will oder nicht, mit der Geschichte des real existierenden Sozialismus gefüllt. Ein Beispiel: die Parteien in den realsozialistischen Ländern, ob das jetzt in China oder der Sowjetunion war, hießen meistens irgendwie kommunistische Partei. Und diese Parteien haben grauenhafte Politik betrieben.
Ich glaube, dass die Nichtbeschäftigung mit der Geschichte schon aus dem Umstand herrührt, dass diese Geschichte und die Beschäftigung mit ihr so grausam ist, dass man mit gutem Recht eigentlich sie umgehen möchte. Viel attraktiver erscheint es, in der Umgehung der Geschichte quasi in einem Taschenspielertrick, in einer Abkürzung auf die Werke von Marx zurückzugreifen oder auf die kommunistischen Theoretikerinnen, die noch nicht beschmutzt sind von dem, was später geschehen ist, nicht beschmutzt sind von dem Marxismus, der in Verbrechen und Gulags ausgeartet ist. Und das Gleiche ließe sich ja auch sagen für alle Versuche, die einen neuen Namen an die Stelle des Begriffs des Kommunismus setzen wollen, eben weil dieser Kommunismusbegriff historisch so verunreinigt, so unangenehm determiniert ist. Meine Position wäre in dem Falle genau die gegenteilige, dass an dem Begriff des Kommunismus festgehalten werden muss, aus dem paradoxen Grund heraus, dass er so geschichtlich-historisch aufgeladen ist. Dass es also nicht reicht, einfach jetzt zum Beispiel Anarchismus oder das ganz andere oder so weiter zu sagen, weil genau diese sprachliche Verschiebung sich eigentlich um das Problem herumdrücken würde, mit dem man es zu tun hat. Es gibt diese Geschichte einer radikalen Linken, es gibt diese Geschichte von Menschen, die versucht haben, die Welt so zu verändern, dass sie herrschaftsfrei wird und die Herrschaft reproduziert haben. Und alle Menschen, die heute Ähnliches versuchen, stehen in dieser Geschichte, stehen in dieser Tradition und die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, diese Tradition kritisch zu affirmieren, dieses Erbe kritisch anzutreten, um, das ist ihre einzige Chance, diese Vergangenheit so zu ändern, dass sie sich nicht wiederholt.
Wir beziehen uns mit dem Begriff Kommunismus auf Marx, auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Und anders als viele meinen, Marx hätte sowas wie eine kommunistische Utopie bebildert oder eine Blaupause geliefert, wie das Ganze denn jetzt besser gehe, zieht der Kommunismus als Utopie bei Marx seine Kraft aus der Kritik am schlechten Bestehenden. Und es gibt auch so eine Passage von Marx, schreibt er an einem Brief, das Kapital, seine Kritik der politischen Ökonomie, wäre sozusagen die wissenschaftliche Begründung für seinen Kommunismus. Ja, wenn man allgemein hin nach Kant Aufklärung als das Heraustreten der Menschheit aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit begreift, dann müsste man Kommunismus als die Befreiung aus selbstproduzierten und überflüssigen Zwängen verstehen. Und genau in diesem Sinne, als Utopie, die sich aus einer radikalen Kritik am schlechten Bestehenden speist, in diesem Sinne beziehen wir uns auf den Kommunismus als Kategorie.
Aber die Frage ist natürlich auch, inwiefern in der Idee des Kommunismus selber, wie sie bei Marx ausformuliert ist, gewissermaßen im Anfang, wie dort schon das Problem, was dann historisch wirklich geworden ist, wie das in der Idee schon drinne steckte. Und ohne jetzt Marx insgesamt zu verurteilen, es gibt halt meines Erachtens einen blinden Fleck, und das ist das Verhältnis von vernünftigen Gemeinwesen und Individuum. Und zwar Marx hatte ja die Idee, neben der Abschaffung des Klassenverhältnisses, neben der Abschaffung von Privateigentum, hatte er halt die Idee, eine Gesellschaft müsste auch, was ihre Produktion anbelangt, vernünftig eingerichtet werden. Sprich, statt dass sich die Produktion über einen Markt, auf dem die produzierenden Individuen unabhängig voneinander produzieren, dass also diese Produktion nicht mehr über diesen Markt stattfindet und vermittelt wird, sondern dass es sowas wie eine, wie Marx sagt, Zitat, planmäßige Kontrolle der gesellschaftlichen Gesamtproduktion gibt. Und wenn man also nun einen vernünftigen Plan für eine Produktion hat, ist der nächste Schritt, und den diskutiert Marx dann nicht mehr, die Individuen auf diesen Plan zu verpflichten, weil ansonsten wäre der Plan Quatsch. Sprich, man muss die einzelnen Produzenten in diesen Plan einfügen, damit der Plan funktioniert. Und dort fängt gewissermaßen die Pflicht für den Einzelnen an. Ja, in diesem Schritt, dass also der vernünftige Produktionsplan den Einzelnen diktiert wird, steckt meines Erachtens die Verewigung des Staates, und in diesem Schritt steckt die Gewalt gegenüber dem Individuum.
Worauf Marx Kritik abzielt als Utopie, das ist eine Gesellschaft jenseits von Ware, Geld und Staat. Also da ist seine Kritik ja fundamental, auch in der kategoriellen Entwicklung, dass die Quintessenz aus einer Kritik am Kapitalismus sein müsste, dass die Verausgabung der Arbeitskraft in der Produktion und die Verteilung der Produkte in einer von der Gesellschaft bewusst und planmäßig geregelten Weise und eben nicht durch den Markt oder durch den starken Staat zu vollziehen hat. Nun haben historisch kommunistische Bewegungen diesem Anspruch nicht standgehalten. Ich glaube, das muss man auch ganz, ganz kritisch sehen. Das hat mehrere Faktoren, aber allein wenn man sie an diesen fragmenthaften Äußerungen von Marx messen würde, mit der freien Entwicklung des Einzelnen als Voraussetzung für die freie Entwicklung aller, dann würden die dem nicht standhalten. Und da denke ich, muss man einerseits die Totalitarismustheorie verwerfen, was den Realsozialismus betrifft. Aber man muss natürlich den Realsozialismus als Herrschaftsverhältnis, als Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen von links kritisieren.
Dieses Übersehen oder Nicht-Wahrnehmen, diese fehlende Sensibilität in der Arbeiterinnenbewegung dem Antisemitismus gegenüber. Man könnte auch sagen, diesen blinden Fleck.
Insofern kein blinder Fleck, weil ja das Verschwinden der Juden als sogenannter geschichtsloser Völker ausdrücklich gewollt worden ist. Damit meine ich nicht, dass Kalkowski in seinem berühmten Buch 1907 Rasse und Judentum, hieß das Buch übrigens, ne, von einem Exterminismus spricht. Aber die Juden sind mit hegelischen Ausdrücken eine faule Existenz, die als künstliche Nation vom Geschichtsprozess gewissermaßen hinweg rationalisiert werden müssen. Also es ist kein blinder Fleck, es ist ein Verschwinden machen wollen.
Ja.
Wie war das möglich? Wie konnten Kommunistinnen, die eigentlich angetreten waren, Herrschaft abzuschaffen, dann plötzlich Herrschaft wieder rekonstruieren? Eine Antwort, die paradox ist, die irgendwie gefährlich ist, aber eine Gefährlichkeit, der wir uns stellen müssen, ist, dass gerade dieser revolutionäre Messianismus, gerade diese revolutionäre Begierde, also die Überzeugung, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie machbar ist, genau diese Überzeugung, die heute so extrem irreal erscheint und geradezu absurd, dass auch diese Überzeugung, dieser feste Glaube, die Leute dazu gebracht hat, an einer Partei festzuhalten, der sie eigentlich mit ihrem kritischen Bewusstsein schon lange angesehen haben, dass sie nicht das realisiert, was sie sich von ihr erhofft hatten. Aber sie waren so überzeugt davon, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie auch nur auf diesem Weg erreicht werden kann und dass nur, wenn sie bei der Partei bleiben, sie Teil dieser historischen Kraft bleiben können, dass sie sich dann immer wieder dazu entschieden haben, bei ihr zu bleiben. Ein zweites, sehr, sehr wichtiges Argument ist das des Freund-Feind-Schemas, ist das der befeindeten Linien, das ja auch eine ganz starke historische Realität hat, sowohl in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus als auch in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Imperialismen bis dann hinein zum Kalten Krieg, wo ja diese Ost-West-Linie genau das, diese Dichotomie nochmal wiederholt hat, die in der Geschichte vorher schon die ganze Zeit anwesend waren. Und innerhalb dieser Bedingungen erscheint zumindest jede Kritik, die am eigenen Lager, an den eigenen Genossen geübt wird, als potenzieller Verrat, als potenzielle Parteinahme auf der Seite der Feinde. Unter diesen Bedingungen, wenn diese Setzung akzeptiert ist, und ist es unter spezifischen historischen Bedingungen sehr schwierig, sich gegen diese Setzung zu stellen, ist es dann sehr schwer, sich zu distanzieren oder gar komplett zu verabschieden. Das sind zwei mögliche Erklärungen. Eine dritte ist natürlich auszugehen auch von der historischen Genese dieser spezifischen Partei und ihrer Subjekte. Die Subjektivität in den Blick zu nehmen und natürlich zu erkennen, dass diese Subjekte nicht nur in der Revolution geschaffen wurden und nicht nur auf dem Papier, nicht nur in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, aus der sie entstammen, sondern eben genau auch von dieser Gesellschaft. Man hat eigentlich eine vierfache Wurzel, einmal der orthodoxen Kirche, die in Russland ja sehr stark war und die in ihren Ritualen und ihren alltäglichen Religionen bis hinein in die Parteipolitiken auch der 30er Jahre sich verfolgen lässt. Dann der Zarismus, dieser extreme Autokratismus, auch schon Zentralismus mit seiner Geheimpolizei, die könnte man sagen, in der Cheka, im NKWD fortlebt. Und dann natürlich aber auch die Bedingungen des Bürgerkrieges und des Krieges, diese zweifache Gewaltexzess, in dem die Revolution entstanden ist, der wiederum Subjektivitäten geprägt hat, indem er eine extreme Abstumpfung gegenüber Gewalt den Subjekten angetan hat, beziehungsweise die Subjekte sich selbst diese Abstumpfung antun mussten, um die Revolution gegenüber der Konterrevolution zu verteidigen, die ihr ja auf den Fuß folgte.
Dass die Linke einfach nicht diese Entstehungsgeschichte der DDR richtig begriffen hat. Also einfach nicht begriffen hat, wenn man sich nämlich genau anguckt, was danach 1945 passierte, ist nicht der Kommunismus zur Macht gekommen, sondern da ist eine einzige Fraktion, nämlich die Moskau-Hörige, ne? Also sozusagen diese stalinistische, der eine Flügel innerhalb der kommunistischen Bewegung ist zur Macht gekommen. Und die ganzen anderen, die es also einfach noch gab, die sind einfach ausgebotet worden. Gut, das ist die Frage, ob die es besser gemacht hätten. Aber auf jeden Fall ist das erstmal eine historische Wahrheit, der man nachgehen muss und die einfach immer vergessen wird. Und eine zweite These ist, dass ich denke, dass die Linke nicht begreift, wie verheerend die Folgen gewesen sind, angesichts der Tatsache, dass diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal bürgerlichen Rechte, die die Arbeiterbewegung sich ja erkämpft hatte, wie Streikrechte oder Versammlungsrechte oder Demonstrationsrechte, dass die in der DDR einfach nicht wieder belebt wurden. Ne? Faschismus gab es die auch zum Teil nicht, aber auf jeden Fall hat sie nicht angeknüpft an diese bürgerlichen Rechte. Und dass sie nicht begreift, wie wichtig die sind, um überhaupt irgendeine Mitbestimmung, Partizipation von Arbeitern und Angestellten zu ermöglichen, dass sie nicht begreift, wie wichtig das ist. Und eine Folge davon ist, dass wir eine völlig atomisierte und kampflose Arbeiterbewegung und Arbeiterklasse hatten dann in der DDR. Die dritte und wichtigste wahrscheinlich These ist, dass es schon natürlich eine Kritik gibt. Also Linke hat natürlich eine Kritik an der DDR. Sie sagt eben, das ist alles nicht richtig. Das, die eigentlich gute juristische Form oder die eigentlich gute Form des, der Entprivatisierung, der Verstaatlichung, ist nicht gut durchgesetzt worden. Und das sind dann teilweise subjektive Fehler. Die Leute haben die auch nicht genutzt, die Strukturen. Also sie machen so eine Zweiteilung. Einmal sei es schon irgendwo in der, sozusagen oben, ich fummel mit meinem Arm mal hier irgendwo in der Luft rum, oben in der Gesellschaft sei ein gutes Eigentumsverhältnis, ein juristisch eben Verstaatlichung, Eigentumsverhältnis geschaffen worden, das aber noch der richtigen Umsetzung bedarf. Und das halte ich für einen ganz fundamentalen Fehler. Das ist natürlich auch eine theoretische Angelegenheit, aber müssen wir uns eben den Kopf machen. Die Frage ist wirklich, was ist Verstaatlichung? Ist es wirklich eine Entprivatisierung? Ist es wirklich eine höhere Stufe der Vergesellschaftung oder ist es vielleicht sogar ein Rückschritt? Ist es sozusagen noch weniger als das, was uns ein nicht kollektives Privateigentum im Kapitalismus bietet? Also das sind ganz komplizierte Fragen, aber ich denke, da müssen wir uns ranmachen.
Große Debatte, die stattfindet, Kritik des sogenannten Essentialismus. Man kann nicht sagen, was das Wesen des Menschen ist und so weiter. Da gibt es aber jetzt neue Ansätze, die genau diese Frage nochmal versuchen zu rehabilitieren. Nämlich sozusagen, und das gilt, glaube ich, für Utopie genauso wie für Kommunismus, die Frage zu stellen und bewusst die Antwort auszulassen, um dadurch die Frage eigentlich nur noch radikaler zu stellen. Und radikal, auch das wissen wir, heißt an die Wurzel gehen, und die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selbst. Also diese Frage immer wieder zu stellen, was will ich eigentlich, beziehungsweise was kann ich, das wäre für mich etwas, was mit meinem persönlichen Bild des Kommunismus zu tun hat, nämlich eigentlich für sich selber immer zu versuchen, die Verhältnisse, in denen man feststeckt, irgendwie in Bewegung zu halten.
Wir sind viele und uns einander ewig fremd. Wir sind viele Zustände, die jeder kennt.